ARD. SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nicole Köster.
Mittwochvormittag, eine neue Ausgabe SWR 1. Leute, ich begrüße ganz herzlich Christiane Florin. Schönen guten Morgen.
Schönen guten Morgen. Danke für die Einladung.
Sehr gerne. Sie sind Journalistin beim Deutschlandfunk, berichten dort regelmäßig über die Entwicklung in den Kirchen und ganz besonders das Thema Missbrauch und der Umgang mit der Aufklärung ist Ihr Thema. Jetzt erschien vergangene Woche wieder mal ein Missbrauchsgutachten, diesmal aus dem Erzbistum Freiburg. Gab es darin für Sie Überraschungen?
Einerseits ja, andererseits nicht. Also ich habe ja schon viele Gutachten gelesen, es sind ja schon einige erschienen. Es gibt eigentlich keine Überraschung, was den Täterschutz anbetrifft und das völlige Desinteresse an den Opfern. Das steht in jedem Gutachten über die Bistümer, also in jedem Bistumsgutachten. Aber was ich natürlich oder was mich auch besonders interessiert hat, ist einfach die Rolle von Robert Zollitsch, weil der ja nicht nur Erzbischof von Freiburg war, sondern Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz und mich an ihn jetzt auch persönlich noch gut erinnern kann. Und das hat mich eben schon interessiert. Er hat damals 2010 von Aufklärung gesprochen, von einem schmerzlichen Prozess, den die Kirche durchlaufe. Er hat die Opfer um Verzeihung gebeten. Und jetzt lesen Sie dann in diesem Bericht, das war Show. Und ich will auch nicht so abgeklärt sein, ja, so abgebrüht sein, dass ich sagen würde, das kann mich nicht irgendwie doch noch überraschen.
Ja, Sie sagen es, Robert Zollitsch hatte eigentlich eher die Rolle eines Aufklärers. Sie sagen jetzt, das war Show. Heißt das, er hat also alle getäuscht? Ist das bewiesen?
Ja, das sage ja nicht ich jetzt persönlich, sondern das entnehme ich diesem Bericht. Das kann man aber übrigens auch in dem Bericht über seinen Vorgänger, über Karl Lehmann, herauslesen. Der war ja Bischof von Mainz und auch Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz. Und auch in diesem Bericht kann man sehen, dass die Öffentlichkeit gezielt getäuscht worden ist. Und übrigens ja auch wir von den Medien gezielt getäuscht worden sind. Also es wurde nach außen bekundet, das ist jetzt ein Wendepunkt, wir verhalten uns jetzt anders, wir reden über die Vergangenheit, aber wir verändern uns eben jetzt. Das wurde der Öffentlichkeit gesagt, das wurde uns von den Medien gesagt. Die Bischofskonferenz hat ihre Leitlinien geändert. Ja, wir Journalistinnen und Journalisten wurden immer an die Leitlinien verwiesen, wurde immer gesagt, guckt mal. Ja. Und dann stellen sie fest, dass der, der uns an die Leitlinien verwiesen hat, die selber überhaupt nicht angewendet hat.
Ja, was drin steht, er hat das Kirchenrecht konsequent nicht angewandt in Sachen Missbrauch. Er hat keine Missbrauchsfälle nach Rom gemeldet, obwohl das seit Anfang der 2000er Jahre Vorschrift ist. Also all das sind jetzt Tatbestände. Wie hat er denn darauf reagiert?
Ja, er hat ja auf dieses Gutachten nicht mehr reagiert. Er hatte am Tag vor der Veröffentlichung des Gutachtens auf seiner privaten Homepage verlauten lassen, dass er dazu nichts sagen wird, dass er auch auf juristische Schritte verzichten wird. Er hatte aber im Herbst des vergangenen Jahres auch auf dieser privaten Homepage ein Video veröffentlicht. Ein ganz merkwürdiges Video, wenn man sich das anschaut, das ganze Setting, ja, er sitzt da alleine vor so einem tristen Hintergrund, schaut in die Kamera und spricht offenbar einen Text vom Teleprompter ab, den ihm ein Jurist mutmaßlich aufgeschrieben hat, bittet die Opfer um Verzeihung, bittet die Gläubigen um Verzeihung. Das ist seine Art, damit umzugehen. Und wie dem Gutachten auch zu entnehmen war, oder dem Bericht, in Freiburg heißt es ja gar nicht Gutachten, sondern Bericht, ist auch nochmal so ein Kapitel für sich, wie dem Bericht zu entnehmen war, hatte er auch vollständige Akteneinsicht gefordert, die man ihm aber nicht gegeben hat, sodass es also in diesem an sich üblichen Prozess, dass also Beschuldigte Stellung nehmen können zu den Punkten, in denen sie beschuldigt werden und dass diese Stellungnahme dann auch veröffentlicht wird, da gab es offenbar, kann man da nachlesen, größere Schwierigkeiten.
Wenn wir von Betroffenen des Missbrauchs in den Kirchen sprechen, lässt sich das in Zahlen fassen?
Also bekannt wird auch durch diese Gutachten und Berichte eigentlich das Hellfeld, ja, das, was aktenkundig geworden ist, nachdem aber schon viele Akten vernichtet worden sind. Ja, die Kirche hat ja die Hoheit über die Akten und hat natürlich auch die Hoheit, Akten zu vernichten oder die irgendwo hinzustecken, wo sie niemand findet und sowas. Es gab 2018 eine Studie im Auftrag der Deutschen Bischofskonferenz, die sogenannte MHG-Studie, die kam, also wirklich absolutes Hellfeld, auf 3.677 Betroffene seit dem Zweiten Weltkrieg. Schon an der Zahl merkt man, das kann ja nicht sein. Das ist viel zu wenig. Zumal, wenn man das jetzt abgleicht mit den Zahlen aus den Bistümern. Frankreich, da gab es eine unabhängige Kommission, die dann geschätzt hat, die kamen auf über 300.000 Betroffene, über 300.000 Opfer sexualisierter Gewalt im Kontext der römisch-katholischen Kirche. Und wenn ich jetzt meine private Empirie nehme, ne, so was ich so selber erlebe, dann ist es nach jedem Bericht, nach jeder Reportage, nach jedem Interview zum Thema sexualisierte Gewalt, melden sich auch bei mir wieder Betroffene, die sagen, sie haben da bisher noch vielleicht mal im Freundeskreis drüber gesprochen, aber noch nie öffentlich oder halböffentlich. Also es gibt sehr, sehr viele Menschen, die davon betroffen sind und die eben von den Hierarchen komplett ignoriert worden sind.
Weil Sie gerade sagen, in Frankreich war es eine unabhängige Kommission und in Deutschland wurde etwas von der Deutschen Bischofskonferenz in Auftrag gegeben. Ist das vielleicht schon die Herausforderung und dient das vielleicht gar nicht so der Aufklärung?
Ja, also in Deutschland schreibt man das ja auch mit großem U, ja, schreibt man ja unabhängige Aufarbeitungskommission und so weiter. Aber Tatsache ist, ne, es gibt eine gemeinsame Vereinbarung der Deutschen Bischofskonferenz mit der Bundesregierung, also mit, damals war es noch ein Mann, also mit dem unabhängigen Missbrauchsbeauftragten der Bundesregierung. Jetzt ist es eine Frau. Und es gibt eine gemeinsame Vereinbarung, die ist 3 Jahre alt. Und laut dieser gemeinsamen Vereinbarung werden in den Bistümern Aufarbeitungskommissionen eingerichtet und Betroffenenbeiräte. Aber die Federführung liegt beim jeweiligen Ortsbischof. Also der beruft die Mitglieder in diese Kommission zum Beispiel. Wenn sie dann, ich habe ja öfter mit Kommissionsmitgliedern gesprochen, die beteuern natürlich, dass sie absolut unabhängig arbeiten. Trotzdem finde ich alleine schon die Tatsache, dass ein Bischof das beruft und dass man natürlich auch nicht wirklich kontrollieren kann, ob man alle Akten bekommt, die man bekommen könnte, das ist für mich schon so ein Grund, da nochmal vertiefter zu recherchieren, weil ich halte das nicht für unabhängig.
Was wäre denn eine Lösung dahingehend?
Also da eine Lösung wäre zum Beispiel gewesen, wenn wir nochmal, wir haben mit Robert Zollitsch angefangen, wenn wir ins Jahr 2010 schauen, als Missbrauch in der katholischen Kirche zu einem so großen öffentlichen Thema geworden ist. Ich glaube, da hätte es schon staatsanwaltschaftliche Ermittlungen geben können. Da hätte es schon staatsanwaltschaftliche Durchsuchungen geben können in kirchlichen Räumen. Das ist überhaupt nicht passiert. Da hätte man vielleicht noch was finden können. Und die Taten, über die man spricht, wären nicht verjährt gewesen. Also da gab es meiner Ansicht nach Beißhemmungen seitens der Politik und auch seitens der Justiz.
Ist das das Grundproblem, dass wenn wir in unser Grundgesetz schauen, dann so in der Präambel steht ja Gott bei uns schon drin. Also, und Frankreich hat seit 1905 die strikte Trennung von Staat und Kirche. Macht das einen Unterschied?
Ich denke, das macht einen Unterschied. Ja, obwohl ich, sagen wir mal, wenn ich jetzt die Religionspolitik in Frankreich insgesamt mir anschaue, würde ich nicht sagen, dass diese Form von Laizismus ein guter Weg der Religionspolitik ist. Aber ich fand, in Deutschland gab es oder gibt es auch noch viel zu viel Rücksichtnahme, was die Aufarbeitung sexualisierter Gewalt in den Kirchen anbetrifft. Ja, Rücksichtnahme seitens der Politik. Es kann ja eigentlich nicht sein, dass die Institution, die Täter beschäftigt, die Vertuscher in Spitzenpositionen hat, dass das die Institution ist, die jetzt selbst aufarbeitet. Und diese gemeinsame Erklärung zwischen Bundesregierung und Deutscher Bischofskonferenz, das schien mir damals, vor 3 Jahren, war das offenbar das Maximum, was möglich war. Nicht wirklich ganz unabhängig, nicht den wirklich mal auch konfrontativ in dieser Frage mit den Kirchen umgehen, das war politisch nicht durchsetzbar.
Wir sprechen darüber, wie Aufklärung der Missbrauchsfälle in den Kirchen gelingen kann. Christiane Florin ist bei uns. Jetzt hat der Freiburger Bericht gezeigt, wieder mal, es sind mehr Fälle als erwartet. Die Kirche hat weniger zur Aufklärung beigetragen als erwartet. Welche Rolle, darüber wollten wir sprechen, spielt dabei die Politik? Welche Reaktionen gab es von dort?
Also in der Politik war weitgehend Stille. Also selbst Leute, die echt sonst aus jedem Kuhstall im Wahlkreis twittern und die katholisch sind, denen ist dazu nichts eingefallen. Robert Zollitsch hatte die Staufer-Medaille bekommen in Gold 2014 vom baden-württembergischen Ministerpräsidenten Kretschmann, der ja auch lange im Zentralkomitee der Katholiken war. Und dann hat Zollitsch freitags, also einige Tage nach dem Bericht, gesagt, er gibt diese Medaille zurück, er gibt das Bundesverdienstkreuz zurück. Da hat sich Herr Kretschmann kurz gemeldet. Aber das war's. Und eine ehemalige Politikerin hat sich gemeldet, nämlich die frühere Bundesjustizministerin Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger, die 2010 einen Konflikt mit Robert Zollitsch hatte.
Da es ja um Straftaten geht, müsste man ja fragen, der aktuelle Bundesjustizminister Buschmann, hat der sich gemeldet?
Ja, der hat sich auf Anfrage dann, der hat dann auf Anfrage etwas gesagt. Also man muss ja immer unterscheiden, sagen Menschen etwas proaktiv, ja, die lesen was und sagen, wow, da drängt es mich aber jetzt dazu, Stellung zu nehmen. Aber bei ihm war es so, dass die katholische Nachrichtenagentur ihn gefragt hat und da hat er gesagt, es gebe kein Sonderrecht für die Kirche, es gebe kein Sonderrecht für Kleriker, für die gelte dasselbe Strafrecht wie für alle. Das stimmt natürlich. Theoretisch stimmt es, praktisch hat es oft nicht gestimmt. Und er hat eben die Kirchen zu weiterer Aufklärung und Aufarbeitung ermutigt. Das heißt aber im Grunde, es bleibt alles, wie es ist. Also die Politik fühlt sich nicht zuständig. Und viele Betroffene vermissen aber nicht nur, dass sich die Politik um das Thema unabhängige Aufarbeitung kümmert, sondern auch, dass es mit der Opferentschädigung anders läuft als bisher. Ja, dass es da weniger bürokratisch ist. Ne? Das ist ja ein Riesenaufwand, was Betroffene beibringen müssen, um zum Beispiel Opferentschädigung zu bekommen. Und deshalb fühlen sich viele Betroffene nicht nur von der Kirche alleingelassen, sondern eben auch von der Politik.
Sie haben Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger erwähnt. Damals, als sie Bundesjustizministerin war, da hatte sie ein Erlebnis mit Robert Zollitsch. Vielleicht können Sie uns das schildern.
Ja, ich hatte auch mit Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger für mein Buch, was 2020 erschienen ist, nochmal genau darüber gesprochen. Sie hatte, oder man muss, glaube ich, anders anfangen. Also im Januar 2010 wurde durch Klaus Mertes, den Jesuitenpater, bekannt, dass es am Berliner Canisius-Kolleg vielfachen sexuellen Missbrauch gab durch Geistliche, durch Patres an Jungs. Das schien also erstmal ein Thema des Jesuitenordens zu sein. Und dann wurde das schnell zum Thema für die ganze katholische Kirche in Deutschland. Die Medien haben Schlag auf Schlag täglich berichtet über Missbrauchsfälle in der katholischen Kirche. Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz hat 3 Wochen geschwiegen in der Öffentlichkeit dazu und hat dann bei der Vollversammlung im Februar 2010 war das, eine Erklärung abgegeben. Man werde jetzt aufklären, hat sich bei den Betroffenen entschuldigt. Und die damalige Bundesjustizministerin Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger hat in einem Interview mit den Tagesthemen gesagt, dass die katholische Kirche nicht konstruktiv mit den Strafverfolgungsbehörden zusammenarbeite. Und daraufhin hat Zollitsch der Ministerin ein Ultimatum gestellt. Sie solle sich binnen 24 Stunden entschuldigen und sie solle die falschen Tatsachenbehauptungen korrigieren, öffentlich. Und das war dann ein größerer politischer Konflikt, in den auch die Bundeskanzlerin Merkel damals involviert war. Und dann hat man sich auf irgendeine Weise geeinigt. Frau Leuthäuser-Schnarrenberger musste sich nicht öffentlich entschuldigen, aber es ist eben auch nicht so gewesen, als hätten jetzt mal die Staatsanwaltschaften da die kirchlichen Aktenschränke durchgerüttelt. Also es wurde so eine gesichtswahrende Lösung gefunden. Aber man sieht ja daran, dass sich offenbar der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz über dem Recht gesehen hat. Denn das war ja eine totale Anmaßung. Die Bundesjustizministerin hatte ja nur gesagt, erstens, was faktisch richtig war und zweitens ja auch, was ihre Aufgabe war.
Vielleicht muss man dann festhalten, auch wenn sie sich nicht entschuldigen musste, dennoch lässt sich die Politik von der Kirche einschüchtern und muss man vielleicht auch die Medien kritisch hinterfragen. Also ich habe jetzt den aktuellen Spiegel durchgeforstet nach Artikeln zum Thema Missbrauch, Bericht Freiburg. Ich habe nicht eine Zeile dazu gefunden.
Also damals hat der Spiegel, ich kann mich noch gut an eine Ausgabe im Februar 2010 erinnern, damals hat der Spiegel ganz hervorragend berichtet. Das war Peter Wensierski, dessen Text, den könnten Sie heute noch mal vorlesen. Da hat sich am Sachstand nicht so viel geändert. Ich meine, ich selber kann ja auch nur selbstkritisch sagen, ich habe 2010 angefangen, Ende 2010 als Religionsjournalistin zu arbeiten. Ich war vorher Kulturjournalistin. Ich habe das damals auch noch nicht so scharf gesehen, wie ich das heute sehe. Man muss einfach mal bestimmte Erfahrungen machen. Man muss zum Beispiel mal selber die Erfahrung machen, wie das ist, angelogen zu werden. Ja, sie recherchieren, sie sprechen mit Betroffenen, dann fragen sie bei der Kirche nach, konfrontieren die. Und dann kommt so scheibchenweise ein bisschen raus und sie merken, das, was sie dir erzählen, das kann aber jetzt einfach nicht sein. Ja, und dann fragen sie weiter nach und merken, das ist schon wieder nicht die schon wieder nicht die Wahrheit. Ja, so. Und dann geht man mit teuren Anwälten gegen Medien vor und so weiter. Also das zu recherchieren, dass das auch Bestand hat, dass dann nicht sofort eine einstweilige Verfügung kommt, das ist ja auch gar nicht so einfach. Aber jetzt, also mit dem Wissen von jetzt, das Wissen, was ich jetzt habe, das habe ich so in den letzten paar Jahren einfach auch durch investigative Recherchen bekommen. Ja, das hatte ich vor 10 Jahren eben auch noch nicht. Und das ist, so zu recherchieren, ist sehr aufwendig, zeitintensiv, manchmal auch so, dass man es nicht veröffentlichen kann, weil man es mit einer Institution zu tun hat, die Beweisvernichtungsmöglichkeiten hat, weil einem einfach dann Beweise fehlen. So, also und das muss man dann schon wollen und das muss man auch als Medienhaus wollen, dass man diese Art von Journalismus, der eben so aufwendig ist, dass man den auch unterstützt. Das will vielleicht nicht jedes Medienhaus.
Die SWR1-Hörerinnen und Hörer schalten sich ein. Aus Freiburg schreibt uns Monika, bin im Januar aus der katholischen Kirche in Freiburg ausgetreten, nach einem langen Prozess. Ich arbeite in einer kirchlichen Einrichtung und habe daher lange gezögert, da ich nicht einschätzen konnte, wie mein Arbeitgeber reagiert. Nach der Veröffentlichung des Berichts aus Freiburg fühle ich mich noch mehr bestätigt in meiner Entscheidung. Ich bin wirklich fassungslos. Frau Florin, das zeigt, dass die Kirchenmitglieder durchaus in einem gewissen Abhängigkeitsverhältnis der Kirchen stehen, oder?
Ja, wenn man bei einer kirchlichen Einrichtung beschäftigt ist, dann natürlich. Das kirchliche Arbeitsrecht ist zwar geändert worden, es ist zwar liberalisiert worden, aber der Kirchenaustritt ist immer noch ein Kündigungsgrund.
Die Erzdiözese Freiburg ist mit 1,8 Millionen Katholiken eine der größten von den 27 Diözesen. Verändern solche Berichte, solche Gutachten Mitgliederzahlen?
Sicherlich. Also ich komme ja aus dem Erzbistum Köln und da hat der ganze Streit um das Gutachten oder man muss ja sagen die Gutachten, die Nichtveröffentlichung des einen, die Veröffentlichung des anderen, sicherlich auch dazu beigetragen, dass die Kirchenaustrittszahlen hoch sind. Aber ich finde auch interessant, dass die Hörerin schreibt, es ist ein langer Prozess. Das ist es ja. Und es ist nicht nur ein langer Prozess für Menschen, die bei kirchlichen Einrichtungen beschäftigt sind, sondern auch für Menschen, die bisher der Kirche verbunden waren. Denn das ist ja das, was man jetzt auch beobachtet, dass Menschen sagen, ich habe mich sogar engagiert, ich habe mich eigentlich immer wohlgefühlt in der Kirche, ich habe der Kirche vielleicht auch was zu verdanken. Aber jetzt ist für mich ein Punkt erreicht, dass ich dieses System nicht mehr mittragen kann. Also das ist auch oft gemeint, wenn Leute schreiben, ich habe da einen langen Prozess hinter mir. Und die Frage nach der Mitgliedschaft ist ja ohnehin immer eine sehr persönliche, weil es ja oft nicht nur eine rationale Entscheidung ist, sondern eine emotionale. Es geht um Heimat, es geht um das Gefühl, Teil einer Gemeinschaft zu sein. Ich habe mich halt immer gefragt, wie kann man Mitglied sein, ohne Komplizin zu sein? Wie, ne? Kann ich mit? Also ich glaube nicht, dass Mitgliedschaft automatisch Komplizenschaft bedeutet. Ich glaube aber, dass es dann Komplizenschaft ist, wenn man sich mit dem Thema sexualisierte Gewalt so überhaupt nicht auseinandersetzen will. Wenn man sagt, ach, es gibt doch so viel Gutes und guck doch mal dahin. Ich finde, das geht nicht. Das geht nicht aus Gründen der Menschlichkeit. Es geht aber, glaube ich, erst recht auch nicht, wenn man von sich behauptet, Christ oder Christin zu sein.
Bei Ihnen, wenn wir auf Ihre Geschichte kommen, Sie sind im vergangenen Jahr ausgetreten aus der Kirche und haben aber lange versucht, dieser Institution ja im Grunde auch der Entwicklung zu dienen. Warum sind Sie dann doch ausgetreten?
Ja, das hatte tatsächlich mit konkreten Missbrauchsrecherchen zu tun. Also ich denke manchmal darüber nach, wenn ich jetzt nicht Journalistin wäre, die einfach doch mehr recherchiert als ein normales Gemeindemitglied, mehr weiß dadurch auch. Wäre ich dann vielleicht noch drin, kann ich schwer beantworten, aber das hatte mit sehr konkreten Recherchen zu tun. Ich muss auch sagen, ich möchte nicht mehr mit meiner Kirchensteuer die Anwälte finanzieren, mit denen dann Bischöfe gegen Betroffene vorgehen. Das möchte ich einfach nicht mehr. Ich weiß aber auch, dass ein Kirchenaustritt niemanden in der Spitze eines Bistums oder eines Erzbistums zum Nachdenken bringt oder zu irgendeiner Veränderung führt. Das ist dann letztlich eben doch was man persönlich für sich beschließt. Aber das setzt ja kein Zeichen.
Was macht Sie da so sicher? Denn seit dem vergangenen Jahr ist es das erste Mal so, dass jetzt weniger als 50% der deutschen Bevölkerung Mitglied einer Kirche sind. Das könnte den Kirchen doch auch ein klares Zeichen sein, jetzt wirklich zu handeln.
Aber schauen Sie, alle Gutachten oder die meisten, nicht alle, aber die meisten stellen ja fest, die Vertuschung von Missbrauch hat eine persönliche Komponente, liegt also in der Persönlichkeit des Bischofs und des Generalvikars. Ja, geht's dem um die Karriere? Ist der opportunistisch? Ist der emotional eiskalt und so weiter? Das ist der persönliche Faktor. Aber man stellt eben auch einen systemischen Faktor fest. Das hat mit der absoluten Position von Bischöfen in dieser Monarchiekirche zu tun. Ja, dass die einfach, die tun viele Dinge, weil sie tun können und weil sie denken, das kommt nie raus und ich habe die Macht zu verhindern, dass das rauskommt. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und alle Bestrebungen, an diesem System etwas zu ändern, an dieser Machtfülle etwas zu ändern, so etwas wie Demokratie und Machtkontrolle dort einzuziehen, diese Bestrebungen, die sind ja gescheitert oder scheitern noch. Ich habe viel Kritik an dem synodalen Weg, würde ihm aber zugute halten, dass das ja der Versuch ist, systemische Konsequenzen zu ziehen. Und das gelingt aber nicht. Das gelingt schon in Deutschland nicht. Und das gelingt erst recht nicht, wenn Sie die weltkirchliche Ebene betrachten. Ich meine, es ist ja eigentlich unglaublich. Man stellt massenhafte sexualisierte Gewalt fest in der römisch-katholischen Kirche. Und zwar nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Und dennoch sagt die Spitze der Institution: Ich weiß gar nicht, was ihr wollt. Wir müssen uns doch nicht verändern.
Ne? Jetzt heißt es aus dem Betroffenenbeirat im Freiburger Bericht, das war ein Schutzraum für Missbrauchstäter, eine Hölle für Kinder. Wie lässt sich denn überhaupt untersuchen, wie sich die Vertuschung auf die Biografien der Opfer ausgewirkt hat?
Also man muss ja unterscheiden. Zum einen wirken sich die Taten selbst auf die Biografie der Opfer aus. Die Taten, die Verpflichtung zum Schweigen. Viele Betroffene kämpfen mit Schuldgefühlen. Ja, das ist genau eine Täter-Opfer-Umkehr, dass die Betroffenen mit Schuldgefühlen kämpfen, der Täter aber nicht. Und dann gibt es oft eine Retraumatisierung durch die Art, wie die Bistümer mit den Betroffenen umgegangen sind, wenn sie sich gemeldet haben. Und wenn sie gehofft haben, jetzt wird endlich mal Gerechtigkeit hergestellt, jetzt bekomme ich Unterstützung, deshalb melde ich mich. Und dann stellen sie fest, sie kommen da in ein oft endloses, quälendes Verfahren. Dieser zweite Teil, also diese Retraumatisierung, die ist meines Wissens noch nicht so richtig wissenschaftlich untersucht. Aber ehrlich gesagt, man muss ja auch nicht alles immer aus Gutachten erfahren. Manchmal gibt's ja auch sozusagen eine menschliche, eine naheliegende Empirie. Ja, das ist doch völlig klar, dass Menschen, die immer gegen Wände laufen, dass die daraus noch mal beschädigt hervorgehen. Also die Betroffene, die ich kenne, die sind retraumatisiert worden, weil sie oft mittlerweile ja schon jahrzehntelang mit dieser Institution kämpfen, die einfach den Täter oft bis zu dessen Tod schützt.
Ja, für das Leid gibt es auch keine Wiedergutmachung in dem Sinne. Aber vielleicht, wenn Sie sagen, Sie kennen ja viele Betroffene, vielleicht können Sie uns einfach mal Biografien schildern.
Also Wiedergutmachung sicherlich nicht, aber konkrete Hilfe gibt es schon. Also vielen Betroffenen wäre mit einer anständigen Summe Geld schon geholfen, weil viele einfach Existenzprobleme haben. Vielen wäre mit der Zusage von Therapien geholfen und vielen wäre auch geholfen, wenn endlich mal öffentlich die Wahrheit gesagt würde. Wahrheit ist jetzt ein großes Wort, also sagen wir mal, wenn öffentlich mal gesagt würde, was wirklich passiert ist. Viele Betroffene möchten wissen, warum habt ihr mir damals nicht geholfen? Warum hat mir niemand geholfen? Ich habe doch mit dem gesprochen, ich habe es dem gesagt und trotzdem hat mich niemand unterstützt. Also diese Form der Aufarbeitung ist für Betroffene schon wichtig.
Können also, Sie mal ein Beispiel rausgreifen, wie schwierig das ist, auch für jemanden, der betroffen ist, wenn er das meldet und was das für ein Prozess ist, was das in Gang setzt?
Ja, das hat sich natürlich im Laufe der Jahre etwas verändert, aber es ist ja so, dass die Bistümer mittlerweile alle Ansprechpersonen haben, wo sich dann Betroffene melden können. Und dann finden nach einem bestimmten Verfahren Gespräche statt, die werden dann auch protokolliert. Der Beschuldigte wird, wenn er noch lebt, mit den Beschuldigungen konfrontiert. Es wird ein kirchenrechtliches Verfahren in Gang gesetzt, das dann auch mit einer kirchenrechtlichen Verurteilung enden kann. Und das geht ja bis hin zu einer sogenannten Laisierung, also dass der Priester dann nicht mehr Priester ist, dass der dann die Höchststrafe ist immer, wenn man dann wieder Laie ist. Das gibt es, diese Verfahren, aber die sind für die, diese kirchenrechtlichen Verfahren sind für die Betroffenen auch insofern quälend, als sie dann oft außen vor gelassen werden und gar nicht mehr transparent verfolgen können, wie es da jetzt weitergeht. Ich kann zum Beispiel, weil ich da intensiv recherchiert habe, etwas sagen zu einem Fall, das betrifft eine erwachsene Frau. Auch Erwachsene können ja Betroffene sexualisierter Gewalt sein, die also als Gemeindereferentin gearbeitet hat und von einem Priester missbraucht wurde. Der Priester hat sie in die Abtreibung gedrängt. Und allein dieses Erlebnis war schon sehr schrecklich, weil sie das Kind eigentlich gerne behalten hätte. Und der Freund des Priesters, bei dem sie zur Beichte gegangen ist, der hat auch gesagt, du sollst abtreiben. Also zwei Priester haben ihr zur Abtreibung geraten, die sie eigentlich nicht wollte. Und als sie das dann dem Bistum gemeldet hat, das ist schon über 20 Jahre her, da fing der zweite große Kampf an. Und nach dem, wie sich das für mich darstellt, nach meinen Recherchen, geschieht der Frau bis heute wirklich großes und fortgesetztes Unrecht. Und sie kämpft und kämpft und kämpft, bisher fast ohne greifbares Ergebnis. Sondern es ist so, dass ihre Glaubwürdigkeit beschädigt wird. Dass es nach wie vor in Gemeinden noch Leute gibt, die zu den Priestern stehen. Die Frau trägt alle schrecklichen Konsequenzen dieses Geschehens. Und die beiden Priester sind mit allen klerikalen Ehren, die sind mittlerweile beide tot, mit allen klerikalen Ehren bestattet worden. Und ich bin nicht in der Position, jemandem einen Rat geben zu können. Ne? Aber wenn ich mir solche Fälle anschaue von Betroffenen, die kämpfen und kämpfen, dann wüsste ich gar nicht, was ich raten soll. Einerseits finde ich es wichtig, dass gekämpft wird, weil es eben um die Gerechtigkeit geht und auch um eine gewisse Form dann doch von Ausgleich ja noch. Und auf der anderen Seite erlebe ich so selten, dass Betroffene wirklich diese Gerechtigkeit von der Institution bekommen, dass ich dann auch denke, wäre es nicht besser, wenn sie mal auf andere Weise damit abschließen könnten. Aber dass denen fortgesetzt Unrecht geschieht, das würde ich auf jeden Fall unterschreiben.
Religionsjournalistin Christiane Florin heute Vormittag bei uns in SWR1 Leute. Wir wollten darüber reden, dass sich die Kirche als Opfer sieht. Es sei auch für betroffene Priester und Bischöfe ein schmerzlicher Prozess, heißt es da. Wie ist das zu erklären?
Das ist zum einen kirchenrechtlich zu erklären. Im Kirchenrecht war es lange so, dass der Missbrauch von Kindern und Jugendlichen als Zölibatsverstoß galt. Also ein Priester hat ja die Ehelosigkeit versprochen. Es ist eben der Zölibat oder auch die Keuschheit ist mehr als Ehelosigkeit. Und kirchenrechtlich ist es unerheblich, ob er den Zölibat bricht mit einem erwachsenen Mann oder einer erwachsenen Frau einvernehmlich oder ob er ein Kind missbraucht. Missbrauch war ein Zölibatsverstoß. Und das Opfer ist in dieser abstrusen Logik eben nicht das Kind, sondern die Kirche. Ja, weil der Priester ein Sakrament bekommen hat und hat das jetzt eben nicht, hat die Erwartungen, die damit verbunden sind, nicht erfüllt. Und schon allein diese kirchenrechtliche Sicht führt dazu, dass dann auch Bischöfe sich hinstellen können und sagen, ja, wir sind ja auch Opfer dieser Täter im Grunde geworden. Man kann ja noch dazu sagen, im Staat war es ja lange auch so, dass zum Beispiel bei einer Vergewaltigung war ein Verstoß gegen die öffentliche Ordnung und Sitte. Aber als man dann die sexuelle Selbstbestimmung des Menschen anerkannt hat, war eben klar, es ist ein Verstoß gegen die sexuelle Selbstbestimmung. Und dieser Schritt, der steht ja in der römisch-katholischen Kirche noch aus. Und der zweite Punkt ist jetzt, abgesehen von der rechtlichen Grundlage, ist das natürlich auch ein psychologischer. Es ist einfach immer ein guter Trick, zu sagen, wir sind auch betrogen worden. Es sind ja nur ganz wenige Täter. Die Mehrzahl ist doch schuldlos. Man darf die nicht unter Generalverdacht stellen. Aber wenn man sich näher damit beschäftigt, stellt man halt fest, es stimmt nicht. Es gab viele Mitwisser, es gab viele Komplizen und es ist eben ein System, das die Kinder, die Jugendlichen, die Opfer dieser Straftat eben überhaupt nicht auf dem Schirm hat, sondern wo die Heiligkeit des Sakraments und des Priesterstandes über allem steht.
Jetzt melden sich ganz viele SWR1-Hörerinnen und Hörer. Danke dafür erstmal. Und ganz vorne steht da die Frage danach, warum tut der Staat nicht mehr?
Ja, das glaube ich ist auch nicht eine rein rechtliche Frage, sondern ist auch so eine habituelle oder so eine Mentalitätsfrage. Denn in Deutschland kooperieren ja Kirche und Staat in ganz vielen Bereichen, im sozialen Bereich, im Gesundheitsbereich, im Bildungsbereich. Die Kirche ist ein Kooperationspartner des Staates. Es gibt auch andere. Ja, es gibt zum Beispiel ja auch die Gewerkschaften, den Paritätischen Wohlfahrtsverband. Es gibt bei Schulen auch andere freie Träger. Aber große Träger, gerade im Bereich des Sozialen, sind die Kirchen. Und ich denke, so haben es mir auch viele Politikerinnen und Politiker erklärt, die ich genau das gefragt habe, dass die dann sagen, ja, sie wollen nicht auf Konfrontationskurs mit den Kirchen gehen. Und wenn ich dann einwende und sage, ja, aber es ist doch ein Unterschied, ob ich im Sozialbereich zusammenarbeite oder ob ich weggucke, wenn Verbrechen passiert sind. Wo ist da der Zusammenhang? Kann man das eine mit dem anderen aufrechnen? Dann ist die Antwort im Prinzip, ja, eine Konfrontation mit den Kirchen lohnt sich nicht. Die haben noch so viele Unterstützer. Das mit dem Missbrauch, das ist auch kein Gewinnerthema. Und außerdem gibt es ja jetzt diese Gutachten. Das gibt es ja in anderen Bereichen so noch lange nicht. Nehmen wir mal den Sport. Und deshalb sind die Kirchen doch auf einem guten Weg. Das ist die Erzählung, die von den Kirchen in die Welt gesetzt wird und die eben von der Politik auch unterstützt wird, weil man die Konfrontation scheut und denkt, man hat viel zu verlieren.
Wir sprechen ja hier ganz bewusst von Kirchen. Wir haben jetzt das Beispiel der römisch-katholischen Kirche gehabt, aber in der evangelischen Kirche gibt es den Missbrauch ja durchaus auch. Vielleicht ganz kurz dazu noch Ihre Einschätzung.
Ja, da gibt es den Missbrauch auch. Es gibt aber noch kein Gutachten dazu. Also ich habe vorhin diese MHG-Studie von 2018 erwähnt, im Auftrag der Bischofskonferenz, etwas Vergleichbares, sodass man überhaupt mal ein Hellfeld ausmachen könnte, gibt es für die evangelische Kirche nicht. Das soll jetzt im Herbst erscheinen. Ich bin aber mal sehr gespannt, ob in der evangelischen Kirche auch die Namen von Verantwortlichen, von Vertuschern genannt werden. Und ich denke, was man in der evangelischen Kirche eben auch sagen muss, wenn man dieses Thema ehrlich aufarbeitet, dann geht es schon ran an den Mythos Pfarrhaus, an den Mythos Pfarrer. Macht wird in der evangelischen Kirche etwas anders ausgeübt als in der katholischen. Die ist ja ein bisschen demokratischer organisiert, aber sie wird eben auch ausgeübt.
Ein ehemaliger Priester soll auf Auslandsreisen wohl hunderte pornografische Aufnahmen von Jugendlichen gemacht haben. Sein Neffe entdeckte das Material. Christiane Florin, das ist ein Fall, den die Staatsanwaltschaft in Trier gerade beschäftigt. Und vielleicht können Sie uns das gerade mal schildern. Das ist nämlich höchst komplex. Jetzt wird gegen den Neffen ermittelt.
Ja, also ich weiß das, was ich weiß, tatsächlich auch nur aus anderen Medien. Aber demnach stellt es sich so dar, dass dieser Priester verstorben ist und der Neffe hat dann das Haus, in dem der Priester lebte, besucht, hat dort hunderte von Darstellungen sexualisierter Gewalt gefunden, also seinen Onkel mit Jungen oder auch jungen Männern. Und wusste nicht so richtig, was er jetzt, also war natürlich erstmal schockiert und wusste erstmal nicht so richtig, wie er jetzt vorgehen soll und hat sich dann ans Bistum gewandt mit der Frage, was macht er jetzt mit diesem Material? Es gibt ja eine Aufarbeitungskommission im Bistum und da gehen jetzt die Darstellungen auseinander. Der Neffe sagt, man habe ihm dort geraten, dieses Material zu vernichten. Der Vorsitzende der Aufarbeitungskommission sagt, so habe er das nicht gemeint. Er habe nur gesagt, die gesetzliche Lage sei so, dass man das vernichten müsse oder eben, dass man das staatlichen Ermittlungsbehörden melden müsste.
Warum wird jetzt gegen den Neffen ermittelt?
Ja, weil die Rechtslage ja tatsächlich so ist, wie sie ist. Er ist ja offenbar der Besitzer dieses Materials, das man eben nicht besitzen darf. Auf der anderen Seite ist ja völlig klar, wenn man diesen Fall aufarbeiten will, dann braucht man ja dieses Material. Zum einen, um vielleicht noch Betroffenen helfen zu können, ja, diesen hunderten abgebildeten Minderjährigen. Und auf der anderen Seite, um vielleicht noch Mittäter zu identifizieren. Also dieses Material, wenn man das vernichtet, kann man da ja nichts mehr aufarbeiten. Also es könnte ja gegen Tote, kann nicht mehr ermittelt werden, aber es könnte ja Mittäter geben, die noch leben und gegen die ermittelt werden kann. Aber was sich ja ganz unabhängig jetzt von den juristischen Details natürlich auch für eine Frage stellt, ist, wie kann das eigentlich sein, dass das angeblich niemand mitbekommen hat? Ja, das war ja kein unbekannter Priester, das war ja ein prominenter Priester. Der ist ja auch öffentlich aufgetreten, hat Vorträge gehalten im rechtsgläubigen katholischen Spektrum, hat eine Afrika-Hilfe unterstützt. Wie kann das über so viele Jahrzehnte verborgen geblieben sein?
Ja, Edmund Dillinger hat wohl 72 ein Hilfswerk für soziale Projekte gegründet, viele Reisen dorthin unternommen. Und dem Bistum zufolge gäbe es Hinweise auf ein Doppelleben, heißt es jetzt.
Sicher, aber das Bistum hat ja auch schon Anfang der 70er Jahre Hinweise bekommen, ob das jetzt ein Doppelleben war oder ein Einfachleben, das weiß ich nicht, ja. Aber daraufhin wurde er versetzt, also man kann daran erkennen, da war ja schon was. Ja, wurde er an eine Schule versetzt. Ich weiß manchmal auch nicht mehr, wie ich sowas noch halbwegs rational einordnen soll. Ja, es ging eigentlich immer, offenbar doch immer nur darum, Schlagzeilen zu verhindern. Es ging nie darum, wirklich aufzuklären. Denn das ist übrigens was, das Sie in sehr vielen Fällen beobachten können, in fast allen Fällen beobachten können. Die Bistumsleitungen sind nicht proaktiv. Die sagen nicht, da gibt es die Beschuldigungen, wir gehen denen jetzt nach, bis das aufgeklärt ist, sondern die führen günstigenfalls ein Gespräch, ein seelsorgerliches Gespräch mit dem Beschuldigten, dann kommt der woanders hin und dann ist erstmal wieder Gras über die Sache gewachsen. Also ich bin mal sehr gespannt, was da jetzt rauskommt und wer was gewusst hat. Mir ist von anderen Taten bekannt, dass soziales Engagement häufig als Täterstrategie genutzt wird. Also genutzt wird, um eine Täterstrategie zu tarnen. Denn mit sozialem Engagement, da fragt dann niemand, ja, warum fährt der so oft nach Afrika? Das sind die Guten. Warum hat der so viel Kontakt zu Jugendlichen? Oft kriegt man sogar noch eine Ehrung dafür. Die schützt dann erst recht. Also dieses Muster, wenn es denn eins ist, ist mir nicht nur in diesem Fall begegnet. Das kenne ich auch zum Beispiel aus einem Kölner Fall, wo Sozialarbeit regelrecht der Tarnung dient.
Sie haben 2017 schon eine Streitschrift geschrieben mit dem Titel Der Weiberaufstand. Da ging es um Frauen und deren Rolle in der katholischen Kirche. Was ist denn Ihnen als Katholikin im Umgang mit der katholischen Kirche aufgefallen?
Das fällt ja jedem und jeder auf, dass da was ist mit den Frauen. Ich nenne das immer des Frauendings, weil ich gar nicht mehr weiß, ob ich das Rolle der Frau, Stellung der Frau, Frauenfrage oder so nennen soll. Also das Sichtbarste ist ja, dass Frauen nicht Priesterin werden dürfen. Das ist sozusagen das, was alle erkennen, ja, was auch Kinder fragen, warum sind da nur Männer, so, ne? Aber ich habe mit dem Buch in einer verständlichen und auch, wie ich hoffe, unterhaltsamen, teilweise auch etwas lustigen Sprache ja versucht zu beschreiben, dass diese Diskriminierung, denn es ist ja eine Diskriminierung, viel, viel tiefer geht. Es geht nicht allein ums Priesteramt oder um das Verbot des Priesteramtes für Frauen, sondern die katholische Kirche lehrt ja, dass Frauen eine bestimmte Bestimmung haben. Man hat eine Bestimmung im Leben, weil man weiblichen Geschlechts ist. Und diese Bestimmung besteht eigentlich darin, Ehefrau und Mutter zu sein. Das ist die eine Variante oder die andere. Jungfrau zu bleiben und Ordensfrau zu werden. Jetzt mal etwas klischeehaft, aber eigentlich ist es so, laut der Lehre immer noch. Und Gleichberechtigung bedeutet ja, nicht, dass ich all das tun muss, was ein Mann tut, ja, was ein Mann darf, aber dass es nicht von meinem Geschlecht abhängen darf, ob ich es kann. So, und das ist eben die strukturelle Diskriminierung, besteht darin, dass die römisch-katholische Kirche sagt, weil du eine Frau bist, sind dir bestimmte Wege versperrt.
Jetzt rufen Sie dazu auf, den Frauen mehr Macht zu geben. Aber ist nicht gerade Macht so ein vergiftetes Wort, weil diese Macht, wer sie hat, der kann sie eben auch missbrauchen?
Sicher, klar, aber man kann sie auch gebrauchen. Also ich finde, ich habe ja Politik studiert, ne, und in der Politikwissenschaft, da lernen Sie, dass Macht etwas Neutrales ist. Macht ist etwas, was da ist und was eingehegt werden muss. Und einhegen, das macht man, indem man Macht an Verantwortung koppelt. Also es gibt Machtkontrolle und wenn die mich kontrollieren, feststellen, da wurde Macht missbraucht, dann hat das für mich Konsequenzen. Im politischen Geschehen ganz einfach, Macht wird nur auf Zeit vergeben. Ja, auf 4 Jahre und dann wird wieder gewählt und dann kann ich die Macht verlieren, kann ich abgewählt werden. Das sind so klassische Mechanismen der Machtkontrolle. Und deshalb finde ich Macht nicht per se schlecht, sondern Macht ist erstmal nur Gestaltung, im günstigen Fall mit Verantwortung gekoppelt. Aber natürlich, als das Buch erschienen ist, war allein schon die Kombination der Wörter Frauen und Macht in der katholischen Bubble etwas Ungeheuerliches. Weil das ist sehr spezifisch katholisch. Frauen sind nicht gemacht für die Macht. Ja, es gibt also grauenhafte Texte, vor allem von Josef Ratzinger, warum Macht gar nicht zu Frauen passt. Ja, warum die die gar nicht anstreben dürfen. Salz sagt der jemand, Erde. Der selber die absolute Macht dann später als Papst auch noch hatte. Der Text ist aus seiner Zeit in der Glaubenskongregation. So, also deshalb, Gleichberechtigung bedeutet, Frauen können Macht haben. Und Gleichberechtigung bedeutet eigentlich auch, sie können diese Macht genauso missbrauchen wie Männer. Auch das ist Gleichberechtigung.
Vielleicht können wir eine Frage noch beantworten aus Kirchzarten von Oliver Stoss. Der hat uns geschrieben und fragt, würde denn die Abschaffung des Zölibats weiterhelfen und gegebenenfalls zu weniger Missbrauch führen?
Das ist eine Frage, die immer wieder gestellt wird und die nicht so leicht zu beantworten ist. Also es würde keine seriöse Studie sagen, wenn du den Zölibat abschaffst, hast du keinen Missbrauch mehr. Das ist ja ganz klar. Es gibt ja auch Missbrauch in der evangelischen Kirche, im Sportverein, in der Familie. Und das sind nicht zölibatär lebende Männer. Aber was in der katholischen Kirche spezifisch ist, ist die Verbindung aus Zölibat, einer bestimmten restriktiven Sexualmoral, dem Versprechen, wenn du dich selbst beherrschst, dann übst du Herrschaft aus. Du bist als Geistlicher, als geweihter Mann, bist du eben etwas Besonderes und darfst Macht ausüben. Und diese Kombination, die ist gefährlich, denn sexueller Missbrauch ist auch immer Machtmissbrauch. Und Studien, die die systemischen Faktoren untersuchen, die untersuchen ja genau das, diese Kombination aus Sexualmoral, Machtgefüge, Männerbünden. Also insofern, nein, die Abschaffung des Zölibats alleine verhindert keinen Missbrauch.
Vielen Dank erstmal für Ihre Einordnung. Ist ein Thema, da könnten wir noch stundenlang drüber diskutieren. Wir werden auch uns weiter diesem Thema widmen. Danke für Ihren Besuch heute Vormittag, Christiane Florin.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.